als wir in Amerika noch gewohnt hatten, in unseren letzten Jahren, bevor wir im Dienst, vorzeitig im Dienst gegangen sind, habe ich bei UPS gearbeitet. Und in der Zeit habe ich dann einigen kennengelernt. Einen war ein ganz netter, ein Schwarzamerikaner, ein ganz, ja, freundlicher Typ und war ja auch fleißig. Aber er hat einen neuen Job bekommen, dass er dann spät abend so die Luftbriefe, Pakete mitnehmen. Und das war eine Nachtschicht und dass er dann diese ganz sensible Paketen, die dann geliefert werden sollen, dass sie rechtzeitig ankommen, dass sie ganz früh nächsten Morgen schon da sind. Und das ist schon schwieriger in Amerika zu tun, wenn du viel größere Strecken hast, ein großes Land. Hier, ob du mit Luft bestellst oder nicht, kommst normalerweise das Amazon oder irgendwas in weniger als 24 Stunden. So ist es nicht in Amerika. Wir sind hier verwöhnt. Aber das war sein Job, zu schauen, dass der große LKW mit all diesen Luftpakete, mit dem Flugzeug dann geliefert werden sollen, dass sie dann zum Flughafen nimmt und wieder zurück die anderen Pakete. Nun, bei UPS gibt es bei jedem Firma einen großen und wichtigen ein Missionsstatement oder was sie für Zweck haben aus einer Firma. Und ein von dem, was man weiß von jemand wie UPS oder ein Unternehmen wie DHL oder anderen, ist, wichtig ist es, dass die Pakete gut ankommen. Das ist ihre Mission, dass sie schauen, dass es gut ankommt, rechtzeitig ankommt und dass die Kundschaft natürlich glücklich sind. Nun, mein Freund, spät in der Nacht, kurz vor Mitternacht, hat sein Paket voll, war bereit loszufahren und wir waren in dem Warenlager da, dort und haben wieder ein Paket gefunden, der zum Flughafen mitgebracht werden muss. Und so sind wir losgerannt zu dem LKW, bevor er losgefahren ist. Hier, kannst du das auch liefern? Es muss auch weg. Schau das an. Laut meinem Vertrag nehme ich nur, was hinten in dem Laster ist und nichts mehr. Und lehnt das Paket ab. Das Paket liegt dann beim Warenlager. Über Nacht ist es dann natürlich nicht rechtzeitig angekommen. Egal, was die Besteller gesagt hatte. Nun, mein Freund hat etwas Wichtiges aus den Augen verloren. Und zwar, was war sein Zweck, seine Mission? War das nur seinen Job zu machen, viel Geld zu verdienen? Und ich sage euch, sie verdienen sehr gut Geld. Die UPS-Fahrer in Amerika waren zu der Zeit, haben sie 39, 40 Dollar pro Stunde bekommen. Und er hat dann, war eigentlich höher angestellt als den anderen. Viel Geld bekommen. Und er wollte nur seinen Job machen. Und nicht seine Mission, seinen Zweck für den Unternehmer erfüllen. Wir haben und betrachten die Gemeinde Jesu. Und wie erstaunlich ist es zu überlegen, dass wir den Leib Jesu sind. Nicht nur so irgendwie in Bildsprache, dass wir wirklich sein Leib sind, dass wir seine Glieder sind und dass er unser Haupt ist. Es ist eine unbegreifliche Wahrheit. Und wenn Gott uns als Glieder hier hinterlassen hat, diesem Jahren, wer weiß, 10 Jahren, 20 Jahren, 40 Jahren für manche, auf diese Erde, auf diese verfallene Erde, aus seinem Leib, hat er auch einen Grund dafür, hat er auch eine Mission für uns, hat auch einen Auftrag für uns zu erfüllen. Und ich möchte heute so eine Stelle anschauen, dass unser Haupt uns anspricht und sagt uns, was ist unsere Mission? Und er sagt, wir können uns fragen heute, was ist meine Mission in dieser Welt, bis ich beim Herrn heim bin. Und was ist unsere Mission als Gemeinde? Wieso sind wir da? Es gibt verschiedene Punkte, die man sagen könnte, auch gute Sachen. Aber wir möchten nicht nur gute Sachen tun als Gemeinde. Wir möchten wissen, was sagt Gott, dass wir tun sollen. Und ich sage euch, Gott lässt uns keine Zweifel, was unsere Aufgabe ist. Und das möchten wir heute betrachten in Matthäus und der 28. Kapitel. Matthäus 28. Als ich überlegt hatte, was die Stelle, Bibelstelle heute sein soll, habe ich dann festgelegt, Matthäus 28. Und dann habe ich einen Anruf von unserem Vermieter bekommen, von dem Herrn Adler. Und er sagte, ich habe eine Bibel euch zu zeigen. Er hat etwas in der Scheune gefunden. Und die Bibel kommt aus 1800, es wurde 1866 gedruckt in Nürnberg. Und könnt überlegen, was zu der Zeit in Deutschland abgelaufen ist. Und die Bibel ist noch, ja, nicht so gut erhalten, aber ist noch lesbar. Und habe einiges durchgeblättert, angeschaut. Und was mir interessiert, immer wieder interessiert mit alten Bibeln, ist drin zu schauen, wo es Markierungen gibt. Wo der Lesern was vielleicht geschrieben hatte, vielleicht was unterstrichen, ein Querverweis oder irgendwas. Und dann kriegt man so ein bisschen Fenster, wie, so wie in einer Zeitmaschine, dann zurückschaut, was jemand zu der Zeit gedacht hatte und was sie mit dem Herrn erlebt hatte. Finde ich immer spannend. Und ich war ganz ehrlich, allgemein ganz enttäuscht, weil es war nichts zu finden. Außer ein paar so Blätter so von Bäumen und eine Blume, die jemand, vielleicht ein Kind, so austrocknen wollte. Und es war da drin, das ist schon goldig. Hab schon in der Hauptstelle Johannes 3,16 geschaut, im Psalm 23. So, nichts. Außer bei einer Stelle. Und zwar nach dem Makkabäus, weil da steht auch in dem apokryphischen Bücher da drin, in dem alten Lutherbibel, steht in Matthäus 28 kein Wort, kein Text, aber es gibt ein X. Kleine X, gestrichen, blaue Tinte, gleich bei unserer Stelle für heute. Ich fand das schon erstaunlich. Ich habe nicht deswegen die Stelle gesucht. Ich hatte schon die Stelle ausgesucht. Aber ich fand es eine Bestätigung, dass jemand für, wer weiß, 100 Jahren, das für uns schon ausgesucht hatte, was unsere Bibelstelle heute sein soll. Matthäus 28. Und wenn wir anfangen zu lesen, möchte ich uns kurz erinnern, wo wir uns eintauchen, weil es ist nicht 2019, auch nicht 1866, sondern wir sprechen von ungefähr 30 nach Christus, wo Jesus Christus gestorben ist. Und wenn wir sagen, müssen wir überlegen, was die Jünger durchgemacht hatte, als sie im Herrn gesehen hatte. Wirklich verraten von einem von ihrem eigenen Jünger und dann so mit Unrecht so verurteilt, gefoltert, gequält und ein qualvolles Tod erlebt. Sie haben das alles mitgekriegt. Und 3 Tage lang haben sie in Zweifel gelebt, ohne Hoffnung. Depression kann es gar nicht beschreiben, was sie durchgemacht hatten. Als sie überlegt hatten, ihre Hoffnung ist jetzt weg. Sie haben alles ausgegeben für Jesus und jetzt ist er nicht mehr da. Aber am dritten Tag, am Sonntag früh, war das Grab, wo er so begraben wurde, ist es wie eine Explosion aufgemacht und er war nicht mehr da. Ein leeren Grab. Und sie haben dann natürlich die Euphorie erfahren, langsam, manche mehr langsam als anderen, als sie dann erfahren hatten, Jesus ist doch nicht tot, sondern ist auferstanden. Aber ich sage euch, es kann nicht sein, dass es alles auf einmal, es ist nicht, dass es einmal die Auferstehung, jetzt sind alle Probleme weg, sind alle Sorgen jetzt vorbei, alles verschwunden, alles ist jetzt wieder gut. Natürlich, letztendlich schon. Aber das Leben hat immer noch Sorgen gehabt. Sie haben immer noch leben müssen. Sie haben immer noch, manche von denen, Familien und Kinder. Und was wird, höchstwahrscheinlich Kinder, und was wird dann mit uns langfristig? Und das hat Jesus 40 Tage lang seine Jüngern begleitet und gesagt, was alles von ihm im Alten Testament zu bestätigen ist und was er vorhatte. Was für ein Jüngerschaftskurs war das? So viel, was er weitergegeben hat in diese 40 Tage. Es war sicherlich nicht alles einfach, auch in der Zeit. Und wir wissen, dass zwar die Jünger auch zweifelten. Und das lesen wir auch heute. Kurz vor seiner Himmelfahrt ist Jesus in Galiläa, hat ihnen gesagt, dass sie eben dort treffen würde. Und dann sagt er in Matthäus 28, Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Hier kurz vor seiner Himmelfahrt, ungefähr 10 Tage plus ein paar Tage, bevor die Gemeinde ins Leben gerufen wurde, gibt Jesus uns unsere Mission, Auftrag. Unser Zweck, warum wir da sind. Und ich sage unsere, weil er sagt es nicht nur den Jüngern, sondern wir auch heute erfahren, sicherlich waren anderen auch dabei. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa an den Berg. Und er spricht von den 11 Jüngern, aber sicherlich waren anderen auch mit dabei, die ihm nachgefolgt hatten. Weil, als sie ihn gesehen hatten, das war nicht das erste Mal, dass sie ihn gesehen haben, sie haben mehrmals Jesus begegnet in dieser Zeit. Aber jetzt begegnen sie ihm wieder. Und als sie ihm begegnen, warfen sie sich vor ihm nieder. Sie beten ihm an. Sie sehen ihn nicht als ein normaler Mensch, der ihnen liebt und so sehr sorgerliche begleitet, sondern sie sehen ihn aus ihrem Herrn und Heiland. Sie warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Es ist ziemlich schwer vorzustellen, dass es hier von den Jüngern spricht. Wenn wir denken an den kleingläubigen Thomas, die das lernen müssten, sich auf Jesus zu verlassen, Jesus zu vertrauen, dass er wirklich auferstanden ist. Die Jüngern waren fest, dass er im Herrn war und dass er auferstanden ist. Aber anderen waren höchstwahrscheinlich mit dabei, die an ihm auch geglaubt hatten. Aber sie waren noch unsicher. Sie zweifelten. Wieso haben sie gezweifelt? Wir haben gerade erfahren, betrachtet, wie sie alles durchgemacht hatten. Sicherlich gab es noch Angst. Was wird mit uns? Wir haben gesehen, was die hohen Priester mit Jesus getan hatten. Was ist mit uns jetzt? Wie geht das Leben weiter? Sie haben auch gespürt, langsam, Jesus wird uns verlassen. Was wird auch dann mit uns danach, wenn er nicht mehr da ist? Das war sicherlich nicht einfach. Und manche haben sicherlich auch gezweifelt, ist er tatsächlich wirklich auferstanden? Oder ist sie nur ein Gespinst? Ist das wirklich der gleiche Jesus? Wir haben ihn gesehen, als er gestorben ist. Kann er wirklich noch wirklich am Leben sein? Die Bibel sagt uns, und das ist ganz interessant, wir werden es nicht heute betrachten, aber in 1. Korinther 15 spricht er von Jesus, als er gestorben, begraben, auferstanden ist. Und er sagte dann nebenbei, Paulus, er wurde von vielen dann gesehen. Von Petrus und Jakobus, sein Bruder, und anderen. Und dann sagte er, er ist von 500 auf einmal gesehen. Vielleicht war es dieses Ereignis, wo eine große Menge dabei war. 500 Menschen. Auf einmal haben Jesus gesehen. Kann das wirklich nur ein Gespenst sein oder eine Fantasie oder eine Psychose, wenn 500 Menschen gleichzeitig das sehen? Paulus sagte sogar in 1. Korinther 15, manche von denen leben noch. Das heißt, fragen sie. Fragen nach. Sie sind noch am Leben. Du kannst wirklich bestätigen, was ich gerade gesagt habe. Er ist tatsächlich körperlich auferstanden, leiblich auferstanden. Aber sie zweifelten immer noch. So, heute möchten wir betrachten die Berufung Jesu für seine Gemeinde. Die Berufung Jesu kommt in einer ganz unsicheren Zeit. Es war eine ganz unsichere Zeit. Manche haben sogar gezweifelt. Es ist so, dass manche, die wirklich Jesus kennen, können wirklich manchmal in Zweifeln kommen. Stimmt das wirklich? Es ist wirklich so, dass Jesus allein mich retten kann? Oder ist es wirklich so, dass er auferstanden ist? Oder ist etwas, das die Jünger einfach erfunden hatte? Zweifel kann uns wirklich die Kraft, Freude rauben, auch als Geschwister. Aber auch wenn wir schwach sind, selbst in dem Moment, wenn wir kämpfen und denken, geistlich, wirklich, bin ich durcheinander, spricht Jesus und gibt uns die Berufung, die wir haben sollen. Ich denke, oftmals denken wir, Jesus beruft mich, wenn ich alles in Ordnung habe. Ich ordne mein Leben so und so und so, dann werde ich was für Jesus tun. Jesus hat mitten in ihrer schwierigen Zeit ihnen berufen. Die Berufung Jesu kommt zu einer unsicheren Zeit. Wenn wir warten, bis alles in Ordnung ist, bis wir Jesus nachfolgen und seinen Weg gehen, werden wir bis zum Tod warten. Es wird nie alles in Ordnung. Dein Schreibtisch wird immer was nicht genau ordentlich haben, was in das Haus, das nicht richtig funktioniert, oder mit dem Auto, oder im Beruf, oder in der Familie. Es wird immer was geben, aber Jesus beruft uns mitten in die schwierigen Zeiten. Die Berufung Jesu, aber wenn wir in Zweifeln sind, gibt uns auch Sicherheit. Weil diese haben so gezweifelt, Vers 17, aber Jesus trat zu ihnen und redet. Wenn wir in Zweifel sind, dann schauen wir zu den Worten Jesu. Was hat er uns zu sagen? Und was Jesus sofort sagt, ist so eine Bestätigung, so eine Kraft. Er sagte, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Jesus beruft uns in ganz unsicheren Zeiten, aber die Berufung Jesu kommt von einem allmächtigen Souverän. Die Berufung Jesu kommt von einem allmächtigen Souverän. Er sagte, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er spricht davon Macht. Wir denken an Macht, wir denken an jemand, der einen starken Arm hat, okay? Jungen Mann, wirklich, er kann wirklich zeigen, er hat Macht. Okay. Aber das ist nicht wirklich, was sie hier gemeint. Natürlich hat Jesus alle Macht, okay, er ist allmächtig. Oh. Das war für mich. Jesus hat alle Macht, kann so alles machen. Aber das Wort Macht hier hat mit Autorität zu tun. Es hat mit Recht zu tun. Das war die Stelle heute, die Walter für uns vorgelesen hat. Bei diesem Hauptmann. Und als Jesus ihm begegnet hatte, sagte: Ich komme zu dir zu Hause. Ich werde ihm, dein Diener, heilen. Er sagte: Nein, komm nicht zu mir. Ich bin Hauptmann. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wenn jemand Vollmacht hat, sagt er zu denen: Mach das, er macht es. Mach das, denn er tut das. Ich weiß, wie das ist. Du musst nur denken, das Wort sagen, es wird geschehen. So ein Glauben, sagt Jesus, habe ich nie in Israel gesehen. Seit jetzt. Vollmacht. Das ist unser Wort. Jesus sagt: Mir ist alle Macht gegeben. Alle Vollmacht gegeben. Nicht ist kleiner als ich. In Matthäus Kapitel 9, Vers 6 sagt er: Er hat Macht über alle Sünde. Er sagte, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf die Erde Sünde zu vergeben. Jesus hat Vollmacht, Sünde zu vergeben. Die anderen haben verzweifelt. Hat er wirklich Vollmacht über Sünde? Jesus sagt: Mir ist alle Macht gegeben. Auf Himmel, im Himmel und auf Erden. Johannes 17, Vers 2 sagt Jesus zu dem Vater: Wie du, oder sagt ihm Jesus, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Er hat Vollmacht über alles Fleisch. Das hat Jesus. Jesus hat die Worte gesagt, um uns zu ermutigen, zu stärken. Vielleicht ist es dir beunruhigend. Ich möchte sie sagen, es gibt keine Macht größer als Jesus. Er ist über alle Mächte. Er hat wirklich, tatsächlich alle Vollmacht. Deswegen sagt er zu diesen Zweifelten: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Gibt es andere Bereiche außer den Himmel und Erde? Es gibt nicht. Es gibt Himmel und es gibt Erde. Das war's. Alle Macht über dem Himmel, alle Macht über die Erde. Sagst: Ah, aber wenn ich die Mächte dieser Welt sehe, die sind so mächtig. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Aber der Trump, wie er redet: Mir ist alle Macht, sagt Jesus, über Himmel und Erde. Aber die Putin in Russland: Mir ist alle Macht. Putin ist nichts. Der Präsident in Amerika ist nichts. Die Nationen sind wie ein Tröpfchen in einem Mülleimer. In einer Eimer. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Ihr Zweifelten, keine Sorgen. Ich habe alles in der Hand. Haben wir Angst, Jesus nachzufolgen? Wenn wir ihm sagen: Ja, ich mache, was du willst, haben wir Angst, was er sagen wird. Wenn er sagt: Folge mir nach, dann fragen wir: Wo gehst du aber hin? Sagen wir das erst, und dann werde ich überlegen. Nein, folge mir nach. Petrus, sagt er, folge mir nach. Was ist mit Johannes? Folge mir nach. Jesus sagt: Mir ist alle Macht gegeben. Ich habe alles in der Hand. Wenn ich überzeugt bin, dass Gott für mich, dass Gott alle Macht hat, alle Vollmacht hat und dass er mich liebt, dann kann ich wirklich, als, das sagt Paulus, als lebendiges Opfer mein Leben, okay, hier Jesus, hier ist mein Leben. Es ist wirklich deins. Aber hat er Macht über den, was kommt, oder das? Muss ich vielleicht mich ausrüsten? So? Mir ist alle Macht. Folge mir nach. Wenn wir wirklich diesem kurzen Worte, Vers 18, begreifen und wahrnehmen, ich sage euch, wie viele Ängste, wie viele Sorgen, wie viele Unruhe würden einfach gleich verschwinden. mir ist alle Macht gegeben. Die Berufung Jesu kommt in unsicheren Zeiten. Die Berufung Jesu kommt auch in Not. Jetzt funktioniert es gar nicht. Aber die Berufung Jesu, ist egal, ich habe ein schönes Bild von der Welt, ist schon wichtig, ne? Die Berufung Jesu ist aber auch transformierend. Die Berufung Jesu ist transformierend. Jesus dann gibt uns den Beruf, den Befehl. Er sagte in Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Ich möchte da anfangen mit dem Kern der Aussage von dem Missionsbefehl, nennen wir das. Oder dem Missionsauftrag. Der Kern, eigentlich der einzige Befehl hier, grammatisch gesehen, ist das Wort Macht zu Jüngern. Also ein Wort ist das Wort für Jünger. Aber im Deutsch müssen wir zwei, drei Worte haben, damit das ausgedrückt werden kann. Okay. Macht zu Jüngern. Dass Jünger gemacht werden, das ist dem Befehl von Jesus zu uns. Die anderen sind, wir nennen die Partizipien, sind aber auch Teil der Befehle. Aber der Kernbefehl, der mittlere Befehl, was er uns sagt, ist Macht zu Jüngern. Und ich möchte den Rest unserer Zeit uns dort beschäftigen, was das bedeutet. Jünger machen. Es ist etwas transformierend. Wir würden vielleicht, wenn wir Jesus seine Rede formulieren könnten für ihn, okay, ich sage es so, hätten wir es anders formuliert, okay? Sein Evangelium, dass Menschen gerettet werden, dass sie in den Himmel kommen, dass sie Vergebung ihres Schuldes haben, dass sie ein Leben in Freude haben mit ihm. Aber Jesus sagt uns, okay, hier ist euer Befehl, hier ist mein Befehl für euch. Hier ist eure Mission, euer Zweck, warum ihr da seid. Macht zu Jüngern. Müssen wir dann verstehen, was ist ein Jünger? Die Bibel, wenn man das Wort Jüngern betrachtet, hat vieles dazu zu sagen. Lass uns ein paar Stellen in Matthäus betrachten. Matthäus 8. Matthäus im 8. Kapitel. Wo das nicht den Ver benutzt wird, macht sie Jüngern, sondern das Wort Jünger vorkommt. Damit wir verstehen, wenn ich den Befehl höre, okay, das soll ich machen, soll ich Jünger machen. Okay, was ist ein Jünger? Was bedeutet das denn? Okay. Wir haben sicherlich, jeder Christ hier hat eine Predigt oder stille Zeit mindestens über diese Stelle gehabt, vielleicht eine Bibelstunde oder einen Vortrag gehört darüber. Und jeder hat dann eine Vorstellung, was das ist. Und vielleicht ist das Richtige. Aber wir wollen von der Bibel aus die Vorstellung haben. Ja, Matthäus 8, schau, wie er von Jünger spricht. Es gab in Vers 18, als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, das jenseitige Ufer wegzufahren. Ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Er wollte ein Jünger sein, wollte ein Jünger gemacht werden. Lass mich ein Jünger werden. In Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Hühnen und die Vögel des Himmelsnester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo das Haupt hinlegt. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, er war ein genannter Jünger. Sprach zu ihm, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen, meinen Vater zu begraben. Das heißt, lass mich warten, bis er stirbt, und dann kann ich ihn begraben, und dann folge ich dir nach. Jesus spricht zu ihm, folge mir nach, als die Toten ihren Toten begraben. Also hier sehen, ein Jünger, dieser möchte gern Jünger, war nicht tatsächlich Jünger, weil sie nicht bereit waren, ihm wirklich nachzufolgen. Das heißt, ein Jünger ist ein Nachfolger. Ein Jünger ist ein Nachfolger, ist jemand, der anderen nachfolgt, der anderen nachahmt, der in seinem Fußstapfen geht. Der wirklich dann nachahmt. Guckt, was macht er? Okay, mache ich auch. Was sagt er? Okay, dann mache ich das. Jemand, der nachfolgt. In das Begriff Nachfolge steht das Wort folgen drin. Sprich von folgsam sein. Von ihm wirklich nachfolgen, ihm folgsam sein. Schau mit mir in Römer 6. Jetzt sind wir nach dem Zeit Jesu. Als seine Jünger, als die Aposteln, die ersten Jünger, können wir sagen. Auch Paulus, der spät dran war, aber auch Apostel war. Von Nachfolge spricht. Das heißt, wir können, manche denken, naja, wenn ich Jesus nachfolgen, dann habe ich nicht mehr ein freies Leben, zu machen, wie ich will. Ich hatte in letzter Zeit jemand begegnet, der ungläubig war und wirklich fast Atheist war, aber an Gott vielleicht glaubte. Und wir haben über verschiedene Themen geredet und es war die Rede über die Ehe, das von Gott ist und ja, die hat einfach gefragt, das Mann und Frau ist eine Ehe und das, wie die Bibel über Homosexualität und die Beziehungen spricht. Und ich habe nur kurz gesagt. Und am Ende hat sie gesagt, naja, ich bin aber ganz frei. Ich bin ganz frei mit meinen Meinungen über Beziehungen. Und ich denke, okay, ist es wirklich frei, wenn man etwas, die Gott als Sünde sieht? Etwas, das letztendlich den Menschen wirklich nicht glücklich macht. Es macht das Leben auch gesundheitlich. Es beeinträchtigt das Leben. Das ist wirklich bewiesen. Gott hat uns nicht so geschaffen, dass wir solche Beziehungen haben. Ist man wirklich frei, wenn man lebt, wie er will? Ich denke, wir denken, ja, bin frei. Keine Beziehung da haben, sondern offene Ehe haben und das machen und leben, wie ich will und trinken, was ich will, und tun, was ich will. Ich bin frei. Wirklich? Ein Jünger ist Jesus, jemand, der Jesus nachfolgt. Und wenn du sagst, naja, ich will nicht ein Jünger sein, sonst bin ich, dann werde ich nicht frei. Die Bibel sagt was anderes. In Römer 6 spricht er in Vers 16, wisst ihr nicht, wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zu gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Ich sage euch, es gibt zwei Wege. Du bist entweder ein Sklave der Sünde, die dich in die Irre führt, die in die Zerstörung führt und zum Tod führt, oder du bist ein Sklave Christi, was zum Leben führt. Paulus sagt, es gibt zwei Wege. Bist du wirklich frei, wenn du ein Sklave der Sünde bist? Nein. Und auch, wenn du Jesus nachfolgst, du wirst ihm nachfolgen. Du sagst, naja, bin ich nicht frei? Doch. Ja. Weil du bist frei, ihm zu folgen. Du musst nicht mehr der Sünde folgen. Du darfst ihm folgen. Und in seinem Weg zu gehen, ist der beste Weg. Weil er dich liebt. Deswegen sagt er dir, mir ist alle Macht gegeben. Folge mir nach. Er verspricht dir, weltlich gesehen, kein schönes Leben. Aber er verspricht dir ein Leben in der Fülle. Ein Leben in Frieden, ein Leben mit echten Freude, statt dir rumsuchen, wo das zu finden ist. Jesus sagt, folge mir nach. Jünger machen. Er sagt, ja okay, das ist unsere Aufgabe, Jünger zu machen. Aber wie macht man das wirklich? Ist das wirklich etwas, das nur äußerlich stattfindet? Folge dieser Regeln, dann bist du ein Nachfolger. Nee, die Bibel spricht davon, haben wir nicht die Zeit zu betrachten. Spricht davon, dass eigentlich der Jünger sein ist eine Beziehung, dass du eine Beziehung mit Jesus hast, dass du, 1. Korinther sagt, du bist eine neue Schöpfung in Jesus. Du bist ganz neu gemacht, von innen nach außen. Es ist etwas Übernatürliches. Und das sollten wir machen? Das soll ich machen? Das soll die Gemeinde machen? Wie denn? Jesus hat uns befohlen, das zu tun. Aber wie machen wir das? Letztendlich wissen wir, Jesus ist derjenige, der die Herzen verändert. Das ist klar. Aber wenn er uns sagt, mach zu Jüngern, dann sollten wir Jünger machen. Was haben wir dann zu tun? Vielleicht an anderer Stelle hilft uns. Und da können wir kurz betrachten in Markus Evangelium von dem Missionsbefehl, wie er das bringt. Das uns dann klar zeigt, wie soll ich Jünger machen? Und hier ist ein anderes Wort, andere Formulierung, wie er das sagt. Markus 16, Vers 6, 20. Entschuldigung, Matthäus 16, Vers 15. Er sprach zu ihnen, Jesus sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Jesus sagt hier nicht, du bist verantwortlich, die Menschen zu bekehren. Wir können keinen Menschen bekehren. Aber wir sind von Jesus befohlen, das Evangelium weiterzugeben. Anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist mein Auftrag. Das ist deinen Auftrag. Ich möchte sagen, dass wir nicht falsch verstehen, Jesus spricht hier nicht zu den Jüngern, die nur die Vollzeitigen das denn machen oder nur die Aposteln das machen und dann der Rest einfach betet, macht das her und dann er macht das. Er spricht jeden von uns an. Wenn du ein Jünger Jesu bist, wenn du Jesus nachfolgst, du bist entschieden, Jesus nachzufolgen, dann hast du genau den Auftrag. Wie ich, wie jeden anderen Christ. Was für eine wunderbare Aufgabe. Anderen von Jesus zu erzählen. Er benutzt das Wort predigen in Markus. Dann denke ich, okay, ich denke an die, die im Gymnasium in Eschenau sind. Dann musst du dann in den Pausenhof, dann in der Aula stehen und laut das Evangelium predigen. Ist das, was ihr hier meint? Er spricht dir von das Weitergeben. Das heißt, er spricht zu Menschen an, er spricht zu dir, er spricht zu mir. Er sagte, ihr gebt weiter die Botschaft, die ich euch gegeben habe. Ihr gebt weiter, was ich in eurem Leben getan hatte. Das ist das Geheimnis des Christentums. Das war die ganze Zeit geschehen. Deswegen ist diese Gemeinde heute da. Weil jemand diesen Auftrag wahrgenommen hat. Direkt oder indirekt. Damit du von Jesus hören konntest. Paulus war im Griechenland, hat diese Frau, dem Lydia, begegnet, hat ihr das Evangelium gepredigt, gesagt. Sie hat da geglaubt, sie hat anderen erzählt. Da gab es am Ufer da schon einen Gebetskreis. Jetzt lebendigen Gläubigen. Und dann haben sie anderen erzählt. Und es ging weiter. Und so ist den wahren Glauben Jesus weiter gesagt worden. Geschwister, das ist unsere Aufgabe. Ich denke oft, da müssen wir heute aufhören, aber ich denke oft, wir denken an den Jünger machen und das Evangelium predigen und wir sagen, okay, so sieht es aus. Es muss hier sein. Und dann denke ich, okay, vielleicht suchen wir eine Zeit lang, okay, das zu machen, so eine hohe Latte machen, wie ich das mache. Und dann sind wir so entmutigt, weil das schaffe ich nicht. Okay? Wie kann ich das Evangelium weitergeben? Ich sage euch, wenn man unterwegs ist, wir wissen so viele beschäftigt. Man begegnet Menschen, aber ganz kurz an der Kasse oder so. Man hat die Zeit nicht da zu stehen und einen 5-Minuten-Predigt weiterzugeben, oder? Normalerweise nicht. Alle sind beschäftigt, ja? Wenn Aldi steht, ich denke nicht, dass sie 5 Minuten geben, für dich ein Gespräch über Jesus zu erzählen. Sondern nicht meiner Erfahrung nach, okay? Sie sind sehr beschäftigt. Was kann man machen? Man betet. Das ist der erste. Bete für eine Möglichkeit. Vielleicht steht jemand hinter dir an der Kasse Und der Herr gibt dir eine Möglichkeit, über Jesus zu erzählen. Aber ich habe so viele Sachen zu tun. Ja, kenne ich auch. Aber gibt es Wichtigeres, als den Auftrag erfüllen? Mach eine zu. Gibt es Wichtigeres, als diesen Auftrag? Ich spreche mich auch an, weil ich weiß, wie viele Sachen wir tun wollen. Aber warum bist du hier? Bist du hier, um deine Firma erfolgreich zu machen? Die Firma, wo du arbeitest. Bist du hier, um viel Geld zu haufen? Du musst es sowieso dahinter lassen. Sind wir hier, um einfach Freude und ja, schönes Leben zu führen? Es wird schnell vorbei. Du bist hier, Jesus weiterzuerzählen. Und wir müssen immer wieder das vor Augen bringen. Wir haben Unmenge von Traktate in dem Schrank. Brücke-Traktate, andere schöne Traktate, dass man einfach mitnehmen kann und im Gebet sagen, Herr, gib mir die Möglichkeit, über dich weiter zu sagen, was für dich zu geben. Du sagst, naja, aber ich will so und so machen. Ja, kannst du auch. Aber manchmal ist das die einzige Möglichkeit. Vielleicht siehst du die Person nie wieder in deinem Leben. Aber das gehört zu dem Auftrag erfüllen, Jesus zu bezeugen, Jesus weiterzugeben. Sind wir in Gebet, bevor wir in Gespräch mit unseren ungläubigen Freunden, dass wir sagen, Herr, gib mir eine Möglichkeit, über dich zu reden. Nicht nur über Fußball, nicht nur die schönen anderen Sachen, sondern dass ich wirklich dann zu dem Kern der Sache komme. Weil schnell ist das Leben vorbei. Und dieser liebe Mensch wird ohne Jesus in der Hölle gehen müssen. Jesus sagt, ich gebe dir einen Auftrag. Bis ich wiederkomme, mach zu Jünger. Das ist unser Auftrag, dass wir dann alle unsere Prioritäten im Leben, alles hinter diesem Spitze bringen. Das wichtigste Auftrag in unserem Leben. Jesus weiterzugeben. Ich möchte auch sagen, Jünger machen bedeutet nicht nur, dass Menschen zum Glauben kommen, sondern Jesus sagt bewusst hier, Jünger machen. Jemand, der jünger ist, es geht um einen Lebensstil. Wachstum, in Jesus wachsen, das Ganze gehört dazu, das werden wir nächste Woche betrachten. Aber da fangen wir an, das Evangelium weitergeben, dass wir, jeder für uns und auch als Gemeinde zusammen, gemeinsam Jesus bezeugen und diesem wunderbaren Auftrag erfüllen. Vielleicht hast du gar nicht mit dem anfangen können. Du sagst, das klingt so, ja, missionieren. Aber wenn es wirklich die Wahrheit ist, dass Jesus Christus in der Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, um uns von der ewigen Strafe der Sünde zu befreien und in unserer Stelle, an unserer Stelle zu sterben, dann müssen wir das weiterzählen. Mit Freude, weil er uns auch gerettet hat. Dann lass uns beten. Herr Jesus, danke, dass du so klar redest, so in Liebe, so mit Zuversicht, weil dir ist alle Macht gegeben. Lass uns, Herr, auf deine vollmächtige, allmächtige Stimme hören und bereit werden, dir nachzufolgen in deinen Fußstapfen. Und Herr, dass du uns wachsen lässt durch diese Beziehung mit dir. Lass uns, Herr, auch bereit sein, anderen zu erzählen. Amen.